ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Gott macht keinen Unterschied. Zum Thema Inklusion. Gemeinsame Sprache ohne Worte. Die Theologin Josephine Hoffmann will als Seelsorgerin Gehörlose in der Pfälzischen Landeskirche besser vernetzen. Beide Artikel sind Glaube und Heimat entnommen. Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der Nordkirche. Ein Gespräch mit Dagmar Holtmann. Und Bach in Szene gesetzt. Getanzt und in Gebärdensprache. Die Thüringer Bachwochen für gehörlose Menschen. Ein Beitrag vom Evangelischen Pressedienst.
Gott macht keinen Unterschied. Der Weg zur Teilhabe ist in vielen Kirchengemeinden steinig. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob sich Menschen mit Behinderung im Gottesdienst wohlfühlen. Von Detlef Schneider aus EPD. Rollstuhlfahrerin Ruth Sator aus Mainz hat bei Gottesdienstbesuchen nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht. Einmal hat ein Orchester gespielt, ich saß auf der rechten Seite, eine Person kam zu mir und sagte, ich solle mich auf die linke Seite setzen. Der Grund, das Orchester könne sonst nicht spielen, weil sie im Blick der Musiker störe. Ich habe mich als Außenseiterin gefühlt, als ob ich nicht dazugehöre, sagt sie. Ein anderes Mal bin ich gefragt worden, ob ich sicher sei, dass ich hier richtig bin. Ich habe geantwortet, natürlich bin ich hier richtig. Der Herrgott macht keinen Unterschied, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Knapp 8 Millionen Menschen mit Behinderung leben in Deutschland. Viele von ihnen sind Mitglied einer Kirche. Doch in den Gemeinden stoßen sie häufig auf Hürden. Mal gibt es nicht ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer, mal keine Gesangbücher in Großdruck. Die Menschen in den Kirchengemeinden wissen oft nicht genau, wie sie mit dem Thema Behinderung umgehen sollen, sagt Sator. Hürden abzubauen, damit befasst sich Pfarrer Karl Endemann. Er ist Behindertenseelsorger und Fachberater für Inklusion in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, EKHN. Alle 2 Monate gestaltet Endemann einen inklusiven Gottesdienst in der Mainzer Emmaus-Gemeinde, den auch Ruth Sator besucht. Neben ihr nehmen vor allem Menschen aus einer nahegelegenen Behindertenwohnstätte teil. Mit diesen Gottesdiensten öffnen wir uns für Menschen, die einen besonderen Bedarf haben, sagt Endemann. Das beginne mit baulicher Barrierefreiheit. In der Emmaus-Gemeinde ist es möglich, dass 3 Rollstühle nebeneinander stehen können. Doch auch in der inhaltlichen Gestaltung gäbe es Unterschiede, etwa die Sprache betreffend. Ein typischer evangelischer Gottesdienst ist häufig sehr intellektuell gestaltet. Für Menschen mit einer geistigen Behinderung funktioniere das nicht gut. Endemann schildert, wie es anders geht. Beim Thema Trinität zum Beispiel wird in der Predigt oft etwas über ihre Geschichte und den Filioque-Streit erzählt, also über die Frage, von wem der Heilige Geist kommt. Ich kann aber Trinität auch am Beispiel des Wassers erklären. Wir kennen es in flüssiger Form als Dampf und als Eis, aber es ist immer Wasser. Heike Kühner ist Blinden- und Sehbehindertenseelsorgerin in der Evangelischen Kirche der Pfalz und selbst blind. Als Gemeindediakonin hält sie Gottesdienste in der Elisabeth-Kirchengemeinde in Ludwigshafen-Gartenstadt. Für die Gemeinde ist meine Blindheit kein Problem. Nur wenn Leute von außerhalb kommen, wundern sich manche, dass ich es eigenständig schaffe, von meinem Platz zum Altar und zur Kanzel zu gehen. In Bezug auf ihre Blindheit hat Kühner mit der Kirche gute Erfahrungen gemacht. Dennoch weiß sie, dass das nicht überall der Fall ist. Gottesdienste müssten barrierefrei gestaltet werden, fordert sie. Das Ziel von Inklusion muss sein, dass zum Beispiel auch blinde oder sehbehinderte Menschen Gottesdienste in einer fremden Gemeinde besuchen, ohne sich dort blöd vorzukommen. So würden blinde Menschen zwar zu einem Platz geleitet, dort dann aber häufig alleine sitzen gelassen. Nett wäre es, wenn sich jemand dazusetzt und einen nach vorne zum Abendmahl begleitet, erklärt sie. Auch die Liturgie müsse angepasst werden. Anstatt mit einem Handzeichen kann der Pfarrer zusätzlich mit Worten darauf hinweisen, sich zum Gebet zu erheben. Doch allein bei solchen Kleinigkeiten habe sie schon erlebt, wie Gemeinden sich sträubten. Ich bekomme zu hören, ja, aber du kennst die Liturgie doch. Dann sage ich, ja, aber die anderen nicht. Auch Ruth Sartor wünscht sich, dass das Thema Inklusion in Kirchengemeinden stärker zur Sprache kommt, gerade auch, um Vorbehalte und Ängste abzubauen. Wichtig finde ich es, einfach aufeinander zuzugehen. Und dann stellt man häufig schnell fest, das sind Menschen wie du und ich.
Gemeinsame Sprache ohne Worte. Ein Beitrag von Florian Riesterer, erschienen bei Glaube und Heimat am 17. Oktober 2021. Gemeinsame Sprache ohne Worte. Wenn das Gesagte verloren geht. Josephine Hoffmann ist seit Geburt taub. Sie hat Theologie studiert und will als Seelsorgerin Gehörlose in der Pfälzischen Landeskirche besser vernetzen. EPD. Die hörende und die nicht hörende Welt verbinden. Schnittstelle sein für einen Austausch zwischen zwei Gruppen, die im besten Fall aneinander vorbeileben. Auch kirchlich. Für Josephine Hoffmann, seit April in der Pfälzischen Landeskirche für die Gehörlosenseelsorge zuständig, ist das ein zentrales Anliegen. Die Stolpersteine und Missverständnisse auf diesem Weg kennt die 36-jährige Gemeindediakonin gut. Schließlich ist sie selbst seit Geburt taub. Josephine Hoffmann wuchs in einer hörenden christlichen Familie in Dresden auf. Ihre Eltern suchten über die Kirchengemeinde den Kontakt zu anderen tauben Menschen. Der Pfarrer engagierte sich für gehörlose Christen und verwendete lautsprachbegleitende Gebärden. Doch ganz zufrieden war Hoffmann damit nicht. Vieles Gesagtes in solchen Gottesdiensten gehe verloren, sagt sie. Ich wollte die christlichen Inhalte auch mit Sinn in meiner Muttersprache, der Gebärdensprache, weitergeben. In Berlin, wo sie ihr Abitur ablegt, lernt sie eine Gehörlosengemeinde kennen, die sich gebärdensprachlich austauscht. Eine starke Gemeinschaft, sagt sie rückblickend. Der Wunsch, Theologie zu studieren, wird durch ein freiwilliges soziales Jahr im Hermann-Gocht-Haus in Zwickau, einem Wohnheim für gehörlose und mehrfach behinderte Menschen, bestärkt. Doch einen Studienplatz dafür zu finden, ist schwer. Ich war zu diesem Zeitpunkt die einzige Gehörlose mit diesem Studienwunsch. Vielleicht auch deshalb dauerte es 3 Jahre, bis sie das Studium überhaupt beginnen kann, bis der Bewilligungsbescheid für die Dolmetscher endlich bei ihr eintrifft. Inzwischen hat sie die Wartezeit für eine schulische Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin genutzt. Das Theologiestudium in Leipzig erweist sich als echte Herausforderung. In Geisteswissenschaften wird viel diskutiert. Das war manchmal schwer, sagt Hoffmann, die Lippen lesen kann. Dazu kommt das mühselige Beantragen von Dolmetschern. Letztlich entscheidet sie sich jedoch gegen die akademische Richtung und beendet nach 10 Jahren ihr Studium mit einem Bachelor. Sie lernt ihren späteren Mann kennen und zieht nach Mannheim, findet nach der Geburt ihres Kindes in der Ausschreibung der gehörlosen Seelsorgerstelle einen neuen Anknüpfungspunkt. Noch hat sie nicht ihr ganzes Gebiet erschlossen, merkt aber, dass die Gehörlosen in der Pfalz wenig vernetzt sind. Corona hat vieles zusätzlich zum Erliegen gebracht, doch sie erlebt, wie sie helfen kann, beim Trauergespräch mit Gehörlosen oder der seelsorgerlichen Begleitung einer Taubblinden etwa. Hoffmann schwebt eine eigene Gehörlosengemeinde vor. Doch die Welt der Nichthörenden muss keinesfalls eine Welt für sich bleiben. Die Lautsprache in Gottesdiensten spreche Taube nicht an. Lieder mit Bewegungen, Theater oder Pantomime könnten Gottesdienste wiederum bereichern, sagt Hoffmann, die früher in einem Gebärdenchor gesungen, hat. Entscheidend sei, an den Kern der frohen Botschaft von Jesus zu kommen. Die Gemeindediakonin hat die Idee, die Herrnhuter Losungen in Gebärdensprache zu übertragen und ins Internet zu stellen. Ein Gebärdensprachlexikon für religiöse Begriffe ist ein weiteres Vorhaben. Als Behinderung sieht sie ihre Taubheit nicht. Schließlich sind Gehörlose unter sich völlig frei. Auch für ihr Kind, das ebenfalls taub geboren ist, wünscht sie sich ein Aufwachsen mit der Gebärdensprache. Es ist mir so von Gott geschenkt, von Gott so gewollt. Zitat. Josephine Hoffmann will jetzt den Weg bis zur Ordination als Pfarrerin gehen. Sie hat den Antrag auf Zulassung zur Vorbereitung bereits gestellt. Schließlich werden auch Kasualien durchgeführt und Gottesdienste in Gebärdensprache gehalten. Einfach wird es nicht, das weiß sie. Aber Hindernisse sind ihr nicht mehr nur Ansporn. So scheint es zwischen den Gebärden hindurch. Und an Tiefpunkten, da habe sie sich immer von Gott begleitet gefühlt. Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit, zitiert sie aus dem Brief an die Korinther.
Komm in Netzwerk Nachrichten, kurz KINA.
Dagmar Holtmann ist Beauftragte für die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Und jetzt am Telefon. Guten Morgen, hallo.
Hallo, guten Morgen, Herr Sorge.
Frau Holtmann, was gehört denn zu Ihrem Aufgabenbereich in der Nordkirche?
Also ich leite bzw. ich konzipiere Veranstaltungen und führe sie durch. Das ist einmal im Monat ein Kaffeenachmittag in einer Gemeinde im Osten Hamburgs und einmal im Monat ein Kaffeenachmittag im Westen Hamburgs. Das sind einerseits Begegnungstreffen von blinden und sehbehinderten Menschen. Es kommen natürlich auch Ehrenamtliche dazu oder gegebenenfalls auch sehende Angehörige. Und wir sind auch offen, wenn aus den Gemeinden sehende Menschen dazukommen. Das passiert leider äußerst selten. Weiterhin habe ich einen Kreis von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da haben wir auch einmal im Monat ein Treffen, um zu planen, zu organisieren, Veranstaltungen oder auch Ausflüge, die ich ab und zu durchführe oder auch andere Begegnungstreffen. Wir haben einmal im Jahr in Lübeck einen Tag der Begegnung, wo sich dann Gruppen aus Hamburg und eigentlich auch aus Schleswig-Holstein treffen. Wobei Schleswig-Holstein, das ist sehr zurückgegangen. Da sind eigentlich nur noch die Lübecker am Start, sage ich mal so, die dann zu dem Treffen kommen. Ja, ansonsten führe ich einmal im Jahr eine Bibelfreizeit durch. Eigentlich versuchen wir immer, die Bibelfreizeit nicht am gleichen Ort zu machen, sondern an unterschiedlichen Orten. Wir werden dieses Mal vom 13. bis 20. Juni auf der Insel Rügen in Selin sein. Das ist das Haus Seeadler, ein sehr schönes christliches Haus bzw. Gelände mit unterschiedlichen Häusern. Und wir werden dann ein Haus für etwa 30 Personen zur Verfügung haben. Und an der Bibelfreizeit können dann bundesweit alle, die Lust und Zeit haben, teilnehmen. Und darüber freuen wir uns dann auch immer wieder. Und ich hoffe, dass wir auch wieder eine gute Zeit haben werden. Das ist ja nicht so gesagt wegen Corona. Es kann also passieren, dass kurzfristig die Bibelfreizeit abgesagt werde. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit und hoffe einfach auf das Gute, denn es wird meine letzte Bibelfreizeit werden. Danach werde ich dann in die passive Altersteilzeit gehen.
Darüber wollen wir noch sprechen, aber das Stichwort Corona, das kann man natürlich nicht so außen vor lassen. Wie hat denn die Situation Ihre Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren geprägt?
Leider sehr stark und es war für die Betroffenen im Grunde oder für viele eine Katastrophe. Wir konnten natürlich keine Veranstaltungen durchführen von heute auf morgen. Die letzte Veranstaltung, die wir vor Corona durchgeführt hatten, das war, ich glaube, am 6. März 2020. 2020. Wir feiern immer den Weltgebetstag mit einer Gemeinde in Altona zusammen. Das sind verschiedene Gemeinden. Das ist so ein Verbund von einer Landeskirchengemeinde, wo wir auch immer unseren Kaffeenachmittag haben. Eine Mennonitengemeinde und eine weitere landeskirchliche Gemeinde in einem nahegelegenen Stadtteil, anderem Stadtteil in Bahrenfeld. Und ja, das war dann die letzte Veranstaltung leider, der Weltgebetstag in der Pauluskirche. Und danach ging nichts mehr. Meine Chefin hat die Veranstaltung dann verboten und auch in der ersten Zeit Hausbesuche verboten. Das durfte ich dann auch nicht mehr machen. Und wir hatten alle Homeoffice. Wir durften also auch nicht ins Büro gehen, nur im Notfall, wenn es unumgänglich war. Ja, dadurch konnten natürlich keine Begegnungstreffen mehr stattfinden. Es gab Menschen in den Seniorenheimen, also Blinde und Sehbehinderte, die dann total abgebaut haben, also viel schneller eigentlich, denke ich, durch Corona, weil die Kontakte nach außen einfach nicht mehr bestehen konnten. Andere haben mir auch gesagt, also die nicht in Seniorenheimen leben, sondern in ihren eigenen Wohnungen, dass sie auch isoliert, eher isoliert sind und nicht unbedingt Kontakte nach außen haben, aber dass es alles halt viel, viel schwieriger ist. Und Corona hat auch leider Nachwirkungen auf die Gegenwart. Ich hatte gerade in letzter Zeit sehr viele Anrufe von Organisationen eigentlich in erster Linie auch, die um Hilfe gebeten haben. Da ging es um Betroffene, die am Erblinden waren, die überhaupt nicht mit ihrer Situation zurechtkamen und ja, vor allen Dingen nicht auch wegen Corona. Und unter anderem ging es um eine Dame, die dann tatsächlich noch in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Das war sehr tragisch.
Die Situation mit diesem Virus hat uns vor Aufgaben gestellt, die wir bis dahin nicht kannten. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Jetzt aus der Rückschau, was meinen Sie, was könnte man oder was müsste man bei einer ähnlichen Situation vielleicht anders machen in Zukunft?
Auf jeden Fall, das ist eigentlich allgemein zu sagen, dürfen die Hausbesuche in den Seniorenheimen nicht eingeschränkt werden. Ich weiß, die Ansteckungsgefahr ist dann größer für die Senioren, aber wenn man das so abwägt, ob die Senioren in totaler Isolation leben oder ob sie dann vielleicht, sicher ist es ja auch nicht, an Corona erkranken. Ich ehrlich gesagt glaube ich, die Folgeschäden sind größer, wenn die Seniorinnen und Senioren, gerade auch die Blinden und Sehbehinderten Senioren in totaler Isolation sind. Und das müsste man auf jeden Fall anders machen. Und das gilt eigentlich allgemein für alle Senioren. Ich überlege, was man noch anders machen müsste. Also ganz wichtig ist, dass im Allgemeinen, dass gerade vollblinde Menschen Kontakt zu Sehenden haben. Und es war teilweise wohl auch möglich, dass Assistenzen auch ohne Distanz mit Blinden und Sehbehinderten gemeinsam Dinge erledigt haben. Oder dass Assistenzen auch Blinde und Sehbehinderte besucht haben oder auch gute Freunde. Aber es war immer so ein mulmiges Gefühl, ist das noch im rechtlichen Rahmen oder nicht? Und da müsste man eigentlich auch mehr Klarheit, wenn möglich, schaffen. Also das ist so aus meiner Sicht sehr wichtig. Wichtig ist auch noch, es gab ja dann auch Veranstaltungen digitaler Art und auch Telefonkonferenzen, dass es Menschen gibt, die Seniorinnen und Senioren, die damit nicht zurechtkommen, an diese neuen Formate heranführt. Das gibt dann wenigstens die Möglichkeit, dann darüber sich auszutauschen und Kontakt zu haben. Und da sind auch einige von uns total hinten runtergefallen, weil die nicht die Möglichkeit zum digitalen Austausch hatten. Sie konnten damit einfach nicht umgehen. Und da müsste es eigentlich mehr Möglichkeiten geben, dass jemand da ist, der die Seniorinnen oder auch andere Betroffene, Blinde und Sehbehinderte, Jüngere, das gibt es ja auch, an die Hand nimmt.
Ja, das waren drei ganz konkrete Punkte, die man ja bedenken sollte für die Zukunft. Sie sind in Hamburg sozusagen stationiert oder Ihre Basis ist Hamburg. Sie haben schon Lübeck angesprochen und auch Sellin. Die Nordkirche erstreckt sich ja sozusagen über die gesamte Küste der Nord- und Ostsee. Und die Blindenseelsorge-Einheit ist praktisch auch für die gesamte Nordkirche eigentlich zuständig. Wie ist das?
Ja, schwierig. Also ich habe ja nur eine halbe Stelle. Und damit kann ich natürlich nicht den Bereich der gesamten Nordkirche sinnvoll abdecken. Gab ja noch vor 2019 gab es noch meinen Kollegen Herrn Nissen in Schleswig-Holstein und mit einer ganzen Stelle. Und so konnten wir gemeinsam wenigstens den Bereich Hamburg und Schleswig-Holstein abdecken. Aber der ganze Bereich Mecklenburg-Vorpommern ist ja irgendwie ziemlich heruntergefallen. Vor einigen Jahren hat der Diakon Gunther Hell ehrenamtlich, also Mecklenburg-Vorpommern sozusagen, mit betreut. Er hat das Ganze aber verständlicherweise im Alter von 75 Jahren abgegeben. Und es gab aber dafür keine ehrenamtliche Nachfolge. Was wir natürlich machen, ist Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, also Blinde und Sehbehinderte, natürlich auch zu unseren Bibelfreizeiten einladen. Aber das ist eben einmal im Jahr und das reicht bei weitem nicht aus. Hausbesuche kann ich gar nicht in dem Bereich machen. Das ist ja ein irres Gebiet, also ein riesengroßes Gebiet bis zur polnischen Grenze. Da kann ich nicht mal so eben mal hinfahren, einen Hausbesuch machen und dann wieder zurückfahren. Das ist einfach gar nicht möglich. Telefonisch kann ich da natürlich ein bisschen was tun, aber das ist auch so eins der wenigen Dinge, die ich machen kann. Und das tut mir unendlich leid, dass das so ist. Aber ich kann es leider nicht ändern. Wir hatten früher auch auf Kirchenkreisebene, also in Hamburg vor allen Dingen, gute Arbeiten gehabt. Ein Diakon, der leider auch inzwischen durch verstorben ist, im Kirchenkreis Blankenese, Niendorf-Pinneberg. Diese Kirchenkreise gab es ja ehedem und dort war eine sehr gute Arbeit und auch im Kirchenkreis Stormann. Da gab es dann auch einen Diakon, der dort die Blinden- und Sehbehindertenarbeit geleistet hat. Das ist heute alles gar nicht mehr. Heute bin ich die einzig übrig gebliebene für die ganze Nordkirche und als halbe Stelle.
Und Sie haben es schon angesprochen, es ist also auch in absehbarer Zukunft ja Ihre Wirkungszeit ein Endpunkt sozusagen gesetzt in dieser Position. Aber es soll sich wohl auch organisatorisch etwas ändern. Was kann man da sagen?
Also es ist jetzt nicht geplant, die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge fortzusetzen. Ich hoffe ja immer noch, dass sich noch daran etwas ändert, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Es wird eine Stelle geben für Teilhabe, Vielfalt und Inklusion. Diese Stelle wird von drei hauptamtlichen Personen durchgeführt, die jeweils auch halbe Stellen haben. Und die werden dann die Gemeinden beraten und unterstützen in ihren vielfältigen Aufgaben, wenn es um Blinde, Sehbehinderte geht oder auch gegebenenfalls Migranten oder sexuell verschieden orientierte Menschen, sage ich einfach mal. Das ist ein so großer Bereich, der natürlich sehr schwierig ist, auch mit drei halben Stellen abzudecken. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber die Gemeinden sollen geschult werden. Und vor allen Dingen auch die Ehrenamtlichen. Und tja, die Nordkirche erhofft sich dann dadurch, die Gemeinden auch zu sensibilisieren und dass dann eine in gewisser Weise eine Arbeit mit sogenannten Randgruppen auch weiter stattfinden kann. Ich habe daran meine großen Zweifel.
Die Situation in den Gemeinden würde ich aus meiner eigenen Erfahrung nicht gerade als rosig ansehen. dazu, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen zu können, halte ich ja für eher fraglich. Sie sind ja selbst blind. Wie haben Sie denn die Entwicklung der kirchlichen, christlichen Blindenarbeit in den letzten Jahrzehnten selbst erlebt oder wie schätzen Sie die ein?
Es ist ganz schwierig. Ich hatte eigentlich immer den Anspruch, dass ich das Blinde und Sehbehinderte in bestehende Gemeinden integriert bzw. inkludiert werden. Das war so mein Ziel und ich hatte auch anfangs diesbezüglich Kontakte aufgenommen mit Gemeinden und hatte auch alle Gemeinden angeschrieben, dass ich gerne bereit bin, also beratend den Gemeinden zur Seite zu stehen und hatte auf Resonanz gehofft, die leider sehr gering war. Und mein Ziel war es eigentlich, die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge vielleicht nicht abzuschaffen, aber dass wir eigentlich dafür da sind, die Gemeinden in ihren vielfältigen Aufgaben, auch die sie dann im Hinblick auf blinde und sehbehinderte Menschen haben, zu unterstützen und zu beraten. Und wie gesagt, die Resonanz war sehr, sehr gering. Wenige Gemeinden haben sich an mich gewandt und auch nach Rat gefragt. Und jetzt wird es halt auch schwieriger bzw. unmöglich, weil ja dieses große Flächenland Mecklenburg-Vorpommern noch dazu käme. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht nach wie vor erforderlich, eine Blinden- und Sehbehindertenseelsorge zu haben oder wie es früher hieß, christlicher Blindendienst. Und die Gemeinden sind einfach auch heute überfordert mit diesen Aufgaben. Die haben so viel andere Sorgen, müssen an allen Ecken und Kanten sparen, so wie alle Bereiche der Kirche leider. Und dann können die das nebenbei nicht einfach noch mit leisten, fürchte ich. Es gibt ja die Evangelische Allianz und die Blinden- und Sehbehindertenarbeit ist ja im Grunde auch eine Arbeit, die, ja, die Gründer kamen ja auch aus ganz verschiedenen Kirchen, also Baptisten, Landeskirchler, also evangelische Landeskirchler. Und die Evangelische Allianz hat ja auch verschiedene Landeskirchen und Freikirchen. Das ist ja ein ganz loser Verbund. Und da gibt es das Perspektivforum für behinderte Menschen. Und ich arbeite jetzt im Perspektivforum seit, ich überlege gerade, 2 oder 3 Jahren mit und hoffe, dass wir über das Perspektivforum auch blinde und sehbehinderte Menschen erreichen können und ja, dass das wenigstens noch passieren kann.
Das hört sich danach an, dass also in der Nordkirche ähnlich wie in anderen in anderen Landeskirchen auf ja eine Basis aufgebaut werden soll, die sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten als fragwürdig erwiesen hat. Man hat sich das vor wenigen Jahren noch nicht so recht vorstellen können. Ich komme ja oder habe ja eher so Beziehungen zu den Landeskirchen hier in den sogenannten neuen Bundesländern, in denen schon über viele Jahre keine Blindenarbeit in dem Sinne mehr stattfindet. Und man hat sich kaum vorstellen können, dass zum Beispiel in der Nordkirche eine ähnliche Entwicklung zu erwarten wäre. Sie sprechen sich also dafür aus, so ein Konzept doch nochmal grundlegend zu überdenken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass unsere Landeskirche die ganze Blinden- und Sehbehindertenarbeit einfach so aufgibt. Also wie ich auch schon eben so andeutete, muss es möglich sein, dass die Gemeinden Ansprechpartner haben, wenn sinnesbehinderte Menschen dort sozusagen auftauchen. Also ohne dem geht es aus meiner Sicht nicht. Das gilt auch für Schwerhörige und Gehörlose. Die Arbeit mit gehörlosen Menschen wird auch weitergehen, weil dort wird, also man sagt, dass gehörlose Menschen ja nicht in bestehende Gemeinden inkludiert werden können, aufgrund der Verständigung. blinde Menschen können das. Ja, das stimmt größtenteils, wenn die Gemeinden bereit sind, sich auf blinde und sehbehinderte Menschen einzulassen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und wenn die Gemeinden eine Lernbereitschaft haben, wie auch mit uns umgegangen werden muss. Also wir können keinen Blickkontakt herstellen. Wir brauchen spezielle Medien, wie zum Beispiel Gesangbücher in den Gottesdiensten, zumindest diejenigen, die Blindenschrift können. Und da gibt es so viele Dinge auch, die zu beachten sind. Und das wird nicht so gesehen, leider.
Wenn ich Sie persönlich fragen darf, wie gehen Sie denn mit Ihrer eigenen Blindheit um? Wie bewältigen Sie die Herausforderungen, die damit verbunden sind?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Tage, da merke ich eigentlich gar nicht, dass ich blind bin. Da habe ich das Gefühl, meine Umwelt geht eigentlich ganz gut mit mir um und ganz selbstverständlich. Und es gibt andere Tage, da könnte ich im Boden versinken. Da möchte ich dann am liebsten gleich wieder nach Hause gehen und gar nichts mehr machen, weil ich merke, ich stoße total an meine Grenzen. Und ich habe dann das, manchmal auch das Gefühl, die Menschen gehen da nicht besonders gut mit mir um. Aber so manchmal, so im Freundeskreis zum Beispiel, da fühle ich mich irgendwie gar nicht eingeschränkt oder blind. Ja, das ist das eine. Und ich gehe natürlich vom Glauben auch her an meine Situation und versuche auch im Glauben an Jesus, an Gott damit umzugehen, mit meiner Blindheit, mit meiner Geschichte, die so auch dahinter ist. Und ja, das gelingt mir, wie gesagt, manchmal gut, manchmal auch nicht ganz so gut. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Genau, das könnte ich dazu sagen.
Ja, und das sagte Dagmar Holtmann. Sie ist Beauftragte für die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge in der Nordkirche. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das offene Gespräch, für Ihr Engagement. Und die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der Nordkirche ist erreichbar unter der Telefonnummer 040 30 620 1051. Und man kann sich auch per E-Mail an Frau Holtmann wenden unter dagmar.holtmann@seelsorge.nordkirche.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, gerne.
Bach in Szene gesetzt, getanzt und in Gebärdensprache. Mit großen Hoffnungen blicken die Thüringer Bachwochen auf 2022. Zur 30. Ausgabe von Thüringens wichtigstem Klassikfestival sind 47 Veranstaltungen geplant. Ein besonderer Blick gilt dabei der Bibelübersetzung Martin Luthers vor 500 Jahren. Erfurt, EPD. Die Thüringer Bachwochen planen nach 2 Jahren mit Corona-Einschränkungen eine Rückkehr zur Normalität. Der Großteil der vielfältigen Veranstaltungen seien Konzerte, sagte Festivalchef Christoph Drescher am 10. November in Erfurt bei der Vorstellung des Programms. Die nächste Ausgabe des Festivals soll am 21. März, dem 337. Geburtstag von Johann Sebastian Bach, er lebte 1685 bis 1750, in der Erfurter Kaufmannskirche beginnen. Das Festival steht demnach in besonderem Bezug zum Thüringer Themenjahr »Die Welt übersetzen«. Dieses erinnert an die Übertragung der Bibel durch Martin Luther. Er lebte 1483 bis 1546, vor 500 Jahren auf der Wartburg. So werde etwa eine Komposition des künstlerischen Leiters der Bachwochen, des Erfurter Domorganisten Julius von Kessel, zu hören sein, kündigte Drescher an. Das Werk zu den Worten des Psalm 118, der Überlieferung nach Luthers Lieblingspsalm, soll am 30. April unter Mitwirkung eines Hornisten und zweier Cellisten sowie des Tölzer Knabenchors im Mariendom uraufgeführt werden. Im Zentrum des Festivals stünden weiterhin das Leben und vor allem die moderne Rezeption von Bachs Werken. Der Tradition folgend rückten auch wieder historische Bachorte in einen besonderen Fokus. Insgesamt werde in 12 Thüringer Städte und Dörfer eingeladen, die mit dem Leben des Komponisten eng verbunden sind, sagte Drescher. Dazu zählten neben Bachs Geburtsstadt Eisenach und der Landeshauptstadt, in der Kaufmannskirche heiratete 1668 Bachs Vater Johann Ambrosius seine Mutter Elisabeth, Arnstadt und Mühlhausen. Auch Weimar, wo der junge Musiker ab 1703 seine ersten Anstellungen fand, ist Teil des Festivals. Das Programm bietet Bach in unterschiedlichsten Ausdrucksformen. Dazu zählten neben virtueller Realität, die Bachs Himmelsreich in der Weimarer Schlosskapelle auferstehen lasse, sowie konzertanten und getanzten Aufführungen auch seine in Gebärdensprache übersetzte Musik, erläuterte der Festivalchef. Regisseur Patrick Chiu werde mit dem Ensemble der Singfest Choral Academy Hongkong und den Berliner Musikern der Lautenkompanie die Johannespassion szenisch auf die Bühne bringen. Der New Yorker Pianist Uri Kane stehe als erster Composer in Residence vor der Aufgabe, binnen einer Woche eine neue Kantate zu schreiben und zur Premiere zu bringen. Damit folge er der Arbeitstradition Bachs, der Woche für Woche unter Zeitdruck habe liefern müssen. Die neu entstandene Komposition soll mit dem Bachchor der Georgenkirche, der Gospelsängerin Barbara Walker und dem englischen Gamben-Quintett Fretwork in Eisenach uraufgeführt werden. Als weitere Höhepunkte führte Drescher das Bachwochendebüt von Starpianist Daniel Trifonov und ein Bach-Requiem an. Da ein solches Werk des Komponisten bisher gar nicht existiere, werde es unter Verwendung von Kantaten Bachs von der Sängerin Julia Sophie Wagner und dem Dirigenten Jakob Lehmann mit Texten des Lyrikers Thomas Kunst zusammengestellt.
Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comm-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann und Roland Kurzweg, Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.